Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Heute den zweiten Teil dieser Predigt.
1. Könige 18, Verse 16 bis 46, Elia und die Baalspropheten auf dem Berg Karmel. 16. Da ging Obadja hin, Ahab entgegen, und berichtete es ihm. Ahab aber kam Elia entgegen. 17. Und als Ahab den Elia sah, sprach Ahab zu ihm: Bist du da, der Israel ins Unglück bringt? 18. Er aber sprach: Nicht ich bringe Israel ins Unglück, sondern du und das Haus deines Vaters, weil ihr die Gebote des Herrn verlassen habt und du den Baalen nachgefolgt bist. 19. Wohlan, so sende nun hin und versammle zu mir ganz Israel auf den Berg Karmel, dazu die 450 Propheten des Baal und die 400 Propheten der Aschera, die am Tisch der Isabel essen. 20. So sandte Ahab Boten zu allen Kindern Israels und versammelte die Propheten auf dem Berg Karmel. 21. Da trat Elia vor das ganze Volk und sprach: Wie lange wollt ihr auf beiden Seiten hinken? Ist der Herr Gott, so folgt ihm nach. Ist es aber Baal, so folgt ihm. Und das Volk erwiderte ihm kein Wort. 22. Da sprach Elia zum Volk: Ich bin allein übrig geblieben als Prophet des Herrn. Die Propheten Baals aber sind 450 Mann. 23. So gebt uns nun zwei Jungstiere und lasst sie den einen Jungstier erwählen und ihn in Stücke zerteilen und auf das Holz legen und kein Feuer daran legen. So will ich den anderen Jungstier zubereiten und auf das Holz legen und auch kein Feuer daran legen. 24. Dann sollt ihr den Namen eures Gottes anrufen, und ich will den Namen des Herrn anrufen. Und der Gott, der mit Feuer antworten wird, der sei der wahre Gott. Da antwortete das ganze Volk und sprach: Das Wort ist gut. 25. Und Elia sprach zu den Propheten Baals: Erwählt euch den einen Jungstier und bereitet ihn zuerst zu, denn ihr seid viele, und ruft den Namen eures Gottes an, aber legt kein Feuer daran. 26. Und sie nahmen den Jungstier, den man ihnen gab, und bereiteten ihn zu. Und sie riefen den Namen Baals an vom Morgen bis zum Mittag und sprachen: Baal, erhöre uns! Aber da war keine Stimme noch Antwort. Und sie hüpften um den Altar, den man gemacht hatte. 27. Als es nun Mittag war, spottete Elia über sie und sprach: Ruft laut, denn er ist ja ein Gott. Vielleicht denkt er nach, oder er ist beiseite gegangen, oder ist auf Reisen, oder er schläft vielleicht und wird aufwachen. 28. Und sie riefen laut und machten sich Einschnitte nach ihrer Weise mit Schwertern und Spießen, bis das Blut an ihnen herabfloss. 29. Als aber der Mittag vergangen war, weissagten sie, bis es Zeit war, das Speisopfer darzubringen. Aber da war keine Stimme, noch Antwort, noch Aufhorchen. 30. Da sprach Elia zu dem ganzen Volk: Tretet heran zu mir. Als nun das ganze Volk zu ihm trat, stellte er den Altar des Herrn, der niedergerissen war, wieder her. 31. Und Elia nahm 12 Steine, nach der Zahl der Stämme der Söhne Jakobs, an denen das Wort des Herrn ergangen war: Du sollst Israel heißen. 32. Und er baute aus den Steinen einen Altar im Namen des Herrn und machte um den Altar her einen Graben so breit wie für 2 Kornmaß Aussaat. 33. Und er richtete das Holz zu und zerteilte den Jungstier in Stücke und legte ihn auf das Holz. 34. Und er sprach: Füllt 4 Krüge mit Wasser und gießt es auf das Brandopfer und auf das Holz. Und er sprach: Tut es noch einmal. Und sie taten es noch einmal. Und er sprach: tut es zum dritten Mal. Und sie taten es zum dritten Mal. 35. Und das Wasser lief rings um den Altar, und auch den Graben füllte er mit Wasser. 36. Und es geschah um die Zeit, da man das Speisopfer darbringt, da trat der Prophet Elia herzu und sprach: O Herr, du Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass sie heute erkennen, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht, und dass ich dies alles nach deinem Wort getan habe. 37. Erhöre mich, o Herr, erhöre mich, damit dieses Volk erkennt, dass du, Herr, der wahre Gott bist, und damit du ihr Herz zur Umkehr bringst. 38. Da fiel das Feuer des Herrn herab und verzehrte das Brandopfer und das Holz und die Steine und die Erde, und es leckte das Wasser auf im Graben. 39. Als das ganze Volk dies sah, da fielen sie auf ihr Angesicht und sprachen: Der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. 40. Elia aber sprach zu ihnen: Fangt die Propheten Baals, dass keiner von ihnen entkommt. Und sie fingen sie. Und Elia führte sie hinab an den Bach Kison und schlachtete sie dort. 41. Und Elia sprach zu Ahab: Zieh hinauf, iss und trink, denn es rauscht, als wolle es reichlich regnen. 42. Und als Ahab hinaufzog, um zu essen und zu trinken, ging Elia auf den Gipfel des Karmel und beugte sich zur Erde und legte sein Angesicht zwischen seine Knie. 43. Und er sprach zu seinem Burschen: Geh doch hinauf und schaue zum Meer hin. Da ging er hinauf und schaute hin und sprach: Es ist nichts da. Er sprach: Geh wieder hin. So geschah es siebenmal. 44. Und beim siebten Mal sprach er: Siehe, es steigt eine kleine Wolke aus dem Meer auf, wie die Hand eines Mannes. Da sprach er: Geh hinauf und sage zu Ahab: Spanne an und fahre hinab, damit dich der Regen nicht zurückhält. 45. Und es geschah unterdessen, da wurde der Himmel schwarz von Wolken und Wind, und es kam ein gewaltiger Regen. Ahab aber bestieg den Wagen und fuhr nach Jezreel. 46. Und die Hand des Herrn kam über Elia, und er gürtete seine Lenden und lief vor Ahab her bis nach Jezreel.
Wie er dir Dank, dich zu loben, Herr. Gib Freude Tag für Tag, und nur du allein bist wert, dass man dich ehrt. Den Lobpreis singen wir dem Herrn. Singen wir ihm allein, dem Heiland dieser Welt, dem Friedefürst und starken Held, sei Lob und Dank, Anbetung, Preis und
zum zweiten Teil, nämlich Elia, der diesen 850 Baal- und Aschera-Priestern gegenüberstand. Das Leben von Elia ist sehr, sehr spannend. Wir sehen Elia als den, der schlussendlich dann von den feurigen Rossen und dem Wagen in den Himmel aufgenommen wurde, als den, der das Wirken und den Segen Gottes in wunderbarer Weise erlebt hatte. Aber zu Elia und zur Geschichte von Elia gehört auch Kapitel 19 von 1. Könige. Nach diesem großen Sieg Gottes, wo er 850 Baal- und Aschera-Priestern gegenüberstand und erlebt hat, wie Gott sich zu ihm stellt, wie er Gebete erhört, lesen wir von Elia, wie er in der Wüste zusammenbrach und wie er dann am Horeb neu gestärkt wurde vom Herrn. Elia kannte beides. Kannte Zeiten des großen Segens, kannte aber auch Zeiten, wo er nicht mehr weiterkam. Es ist falsch zu sagen, wenn wir mit dem Herrn wandeln, dann haben wir immer einfach nur die Erfahrung des Sieges und keine Probleme mehr. Wir haben immer den Sieg, ja. Der Herr schenkt uns alle Zeit den Sieg. Aber wir erfahren das nicht immer. Es geht manchmal auch, Psalm 23, durchs finstere Tal. Gerade nach 1. Könige 18 kommt Kapitel 19 ein solches finsteres Tal für Elia. Wenn wir jetzt also davon sprechen, wie Elia glaubensstark war, wie Elia die Hilfe Gottes mächtig erlebt hatte und entschieden war, das stimmt alles und das ist wichtig und der Herr will uns so befähigen. Aber auch im Leben eines Glaubensmenschen wie Elia kann es vorkommen, dass es Zeiten großer Tiefen und Prüfungen gab. Was wir zum Beispiel von Jeremia lesen, als er im Brunnen unten lag. Was wir von Elia lesen, in Kapitel 19, wie er in der Wüste am Boden war und nicht mehr weiterkam. Dafür gibt es einen Namen. Die beiden hatten eine tiefe Depression. Aber nicht die tiefe Not hatte das letzte Wort, sondern der Herr stand darüber. Wenn wir die Bibel genau lesen, wenn wir die Bibel richtig lesen, dann macht uns das auch demütig und bewahrt uns davor, dass wir Menschen richten und urteilen. Wie häufig wird gesagt, glaube an Gott, geh mit Gott voran und du hast keine Schwierigkeiten mehr. Es geht vorwärts, ist alles gut. Musst nur richtig glauben, dann bist du geheilt. Musst nur richtig glauben, dann hast du auch keine psychischen Probleme mehr. Musst nur richtig glauben, dann ist alles in Butter. Wir haben den Sieg in Jesus Christus, ja. Und er kann und will uns in seinem Sieg begegnen und uns helfen, ja. Aber es geht durch Leiden zur Herrlichkeit. Und es kann auch auf dem Weg des Glaubens durch schwere Prüfungen gehen. Elia hatte nichts falsch gemacht. Elia hatte nichts falsch gemacht in Kapitel 18. Aber die Folge von Kapitel 18 war Kapitel 19, nämlich er war erschöpft und er fiel in eine Depression. Lass uns damit also demütig sein. Demütig auch unseren Mitmenschen gegenüber. Auch Christen gegenüber, die vielleicht durch große Prüfungen und Schwierigkeiten gehen. Und nicht einfach sagen, ja, du musst halt richtig glauben, dann geht's schon. Sondern vielleicht viel mehr sagen, wenn die Not noch so groß ist, unser Herr ist größer. Und auch wenn wir tief fallen, die Hand des Herrn hält uns, trägt uns. Auch in dieser größten Schwierigkeit, die Elia dann in Kapitel 19 erlebte, die Jeremia erlebt hatte im Brunnen. Sie konnten erfahren, wie der Herr Sieger ist, wie der Herr ihnen durchhalf. Dort, wo ihre Kraft völlig versagte, die Kraft Gottes da war. Dort, wo sie selber nicht mehr die Kraft hatten zu gehen, der Herr sie ausrüstete. Und Elia, nachdem er vom Herrn gestärkt wurde, Kapitel 19, konnte er 40 Tage gehen durch die Wüste bis zum Berg Horeb. Erstaunlich, der Herr richtete den Elia wieder auf. Also wenn wir jetzt in diesem zweiten Teil über die Glaubensstärke von Elia reden und darüber sprechen, wie Elia entschieden war in der Nachfolge, entschieden in der Verkündigung, wollen wir nicht außer Acht lassen, dass kurze Zeit später Elia in eine große Krise stürzte. Aber auf der Höhe des Karmel, wie auch in der Tiefe der Krise dort in der Wüste, erlebte er immer wieder und uneingeschränkt, der Herr ist Gott. Dieser Gott, dem er sein Leben zur Verfügung gestellt hatte, trug ihn durch, ließ ihn nicht im Stich, hat ihm geholfen. Sei es gegenüber 850 Baal- und Aschera-Priestern oder gegenüber seiner eigenen Schwachheit dort in der Wüste. Gott war größer. Vielleicht stehen wir einem großen Widerstand gegenüber. Vielleicht haben wir große Herausforderungen, die es zu lösen gilt. Vielleicht auch große Angriffe oder Widerstände. Dann dürfen wir wissen, der Herr ist stärker. Jesus ist Sieger. Vielleicht ist unser größtes Problem wir selber, dass wir mit uns selber nicht mehr zurande kommen, dass wir selber in einer Krise sind und nicht mehr weiterkommen, dass wir unser Leben nicht mehr meistern können. Auch da gilt, Jesus ist Sieger, er ist stärker, er steht darüber.
Weiß mir den Weg, oh Herr. Ich will wandeln vor dir, erhalt mein Herz in deiner Furcht. Dich nur preise ich, Herr, mein Gott, von ganzem Herzen. Und deinen Namen geb ich in Ewigkeit. alle Schönheit kommt von dir, oh Gott. All die Fülle ist in dir, oh Herr. Und all die Schönheit kommt von dir, oh Gott.
Fülle des Lebens, lebendiges Wasser. Halleluja.
Elia ging mit Entschiedenheit und Entschlossenheit auf Ahab zu, begegnete dem Volk und auch den Baal- und Aschera-Priestern. Und wie schön ist es zu wissen, in der Kraft und Ausrüstung Gottes konnte Elia auftreten. Und nachher lest dann mal Kapitel 19, als er selber völlig am Boden war, durfte er genau diese Kraft und Ausrüstung Gottes auch wieder erleben. Wie der Herr ihm aufhalf, ihn aufrichtete, ihn stärkte. Elia sagte Ahab ganz zuerst, nicht ich habe Israel ins Unglück gestürzt, sondern du und deines Vaters Haus, dadurch, dass ihr des Herrn Gebote verlassen habt und wandelt den Baalen nach. Elia nimmt klar Stellung und zeigt, was Sache ist. Er lässt den Vorwurf, dass er das Volk ins Unglück stürzt, nicht auf sich hängen, sondern er nimmt entschieden Stellung und sagt nicht, ich bin das Problem, sondern du. Er zeigt dem Ahab, du kannst nicht deine Schuld auf mich abschieben. Damit begann Elia nicht ein Streitgespräch, sondern er stellte klar. Er stellte klar, und das ist auch wichtig, das sehen wir auch im Neuen Testament, zum Beispiel auch bei Paulus, als er sich verantworten musste vor der Obrigkeit und so weiter. Er ließ nicht ungerechte Vorwürfe einfach auf sich beruhen, sondern durfte sich und sollte sich auch um der Wahrheit willen verteidigen, in dem Sinn, dass er zurechtrückte und sagte, nicht ich bin das Problem, sondern du. Dem Ahab sagte Elia klar, die Tatsache, dass du das Wort des Herrn verlassen hast, dass du und dein Haus fremden Göttern anhangt, das ist das Problem. Er getraute sich, dem Ahab gegenüber Dinge klarzustellen. Elia war ein entschiedener Nachfolger Gottes. Wir wollen nun einige Kennzeichen miteinander anschauen dieser entschiedenen Nachfolge. Elia war ein entschiedener Nachfolger und das bedeutete, er war bereit, klarzustellen. Er war nicht so schwammig. Er sagte nicht, ja, darüber müssen wir mal noch reden. Oder, ah, das sehe ich nicht ganz so. Sondern er sagte, das stimmt nicht. Wenn wir in der Nachfolge entschieden sind, sind wir bereit, auch klarzustellen und Dinge beim Namen zu nennen. Elia sprach nicht rechthaberisch. Elia wollte auch keinen Streit beginnen. Und Elia ging es auch nicht um sich selber, sondern es ging ihm um die Wahrheit. Und ohne emotional zu werden, er hat den Ahab nicht angeschrien, aber in aller Klarheit hat er die Dinge zurechtgerückt. Wenn wir in der Kraft und Vollmacht Jesu Christi unterwegs sind und auf ihn schauen, ihm vertrauen, dann können wir auch Dinge beim Namen nennen. Ohne zu streiten, ohne in Emotionen auszubrechen. Aber auch klarzustellen, schau, das stimmt so nicht. In einer Klarheit und Sachlichkeit hat Elia gezeigt, wo das Problem liegt. Er trat mit Freimut und Entschiedenheit dem Volk gegenüber, das haben wir bereits gesehen. Obwohl es 850 Leute waren, die gegen ihn standen mit den Baal- und Aschera-Priestern und das ganze Volk, das zuhörte, er war entschieden und klar, auch wenn er ganz alleine war. Wenn wir mit dem Herrn in seinem Auftrag, in seiner Kraft und Vollmacht unterwegs sind, dann kann es Zeiten geben, wo wir alleine sind. Dann kann es Zeiten geben, wo scheinbar niemand uns unterstützt. Aber wir können klar und entschieden mit Freimut vorwärts gehen und den Sieg Jesu verkündigen. Elia getraute sich, den Mund zu öffnen. Es blieben ihm nicht die Worte im Hals stecken.
Und er hatte plötzlich keinen Mut mehr.
Nein, er war entschieden. Er konnte so laut sprechen, ohne Mikrofon und Verstärker, dass es 850 Leute, Baal- und Aschera-Priester und das ganze Volk hörte. Das brauchte Kraft. Da konnte er nicht einfach etwas leise murmeln, sondern er musste das Maul öffnen und klar sprechen. Der Herr schenkt uns auch die richtigen Worte im richtigen Moment. Wenn wir unter seiner Leitung, in seiner Kraft vorwärts gehen, dann dürfen wir darauf vertrauen, dass er uns auch im richtigen Moment hilft. Wichtig ist aber, dass wir nicht auf uns schauen, oh, ich bin alleine und da sind so viele andere und ich getraue mich doch nicht, sondern dass wir auf den Herrn schauen, auf seinen Sieg, darauf ausgerichtet sind, dass es darum geht, seinen Sieg zu proklamieren, ihn zu verkündigen. Das ist eigentlich schon das Rezept, um zum Beispiel Traktate zu verteilen, um ein Zeugnis zu sein, ein persönliches Zeugnis auch im Alltag zu geben. Schauen wir auf den Herrn und seinen Sieg oder auf unsere Schwachheit. Elia war entschieden und schaute auf den Herrn. Elia war fair. Er hatte nicht versucht, irgendwas zu tricksen und eigene Vorteile herauszuholen. Er sagte, okay, ihr seid 850, ich bin alleine, deshalb habe ich etwas erleichterte Bedingungen bei diesem Opferwettbewerb. Nein, Elia war fair. Er versuchte nicht, das Wunder Gottes, mit dem er rechnete, dem etwas nachzuhelfen, sondern er ließ dem Herrn den ganzen Raum. Es gibt heute Leute, die erleben Gottes Wirken, aber versuchen manchmal, das noch etwas dramatischer darzustellen oder dem etwas nachzuhelfen oder das etwas zu überhöhen oder mehr zu sagen, als wirklich ist. Etwas zu übertreiben. Elia übertrieb nicht. Und Elia versuchte auch nicht nachzuhelfen. War gar nicht nötig. Denn schließlich, der Herr, der allmächtige Gott, der Allmächtige, war bei ihm. Und wir rauben Gott die Ehre, wenn wir zum Beispiel in einem Zeugnis, das wir geben, dann vielleicht die Situation etwas schlimmer darstellen oder das Wirken Gottes etwas größer noch machen, als es wirklich war. Nur um noch etwas selber größer dazustehen. Lasst uns auch hier aufrichtig und ehrlich und klar sein und nicht tricksen. Musik. Elia war fair, auch den Balen der Scherapriestern gegenüber. Er ließ ihnen sogar den Vorrang. Und die Balen der Scherapriester, sie setzten sich ganz ein. Sie nahmen den Stier, richteten zu, riefen den Namen Bals an von morgen bis zum Mittag und sprachen: Bal, erhöre uns. Das muss ein Lärmpegel gewesen sein, hä? 850 Leute, die einen halben Tag lang schreien, Baal, erhöre uns. Das war eindrücklich. Eine geballte Macht und nichts passierte. Und was machten sie noch mehr? Sie hinkten um den Altar herum und da konnte Elia nicht mehr anders, als diesen Irrsinn bei Namen zu nennen. Und er begann zu verspotten und sagt, ja, vielleicht schläft Baal gerade oder ist da außer Haus oder was auch immer. Er hat sich nicht über die Menschen lächerlich gemacht, sondern über ihren Aberglauben. Gott macht sich nicht über uns lächerlich oder über Menschen lächerlich, sondern Gott liebt alle Menschen, möchte, dass alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und ihr Leben befreit, in Freiheit, in Frieden und Freude, als Erlöste leben können. Aber er hasst die Sünde. Und er nennt die Sünde beim Namen und auch, wie dumm das ist, abergläubisch zu sein. Wie dumm das ist, diesen oder jenem Aberglauben anzugehören. Wie dumm ist es beispielsweise, Horoskope zu lesen. Wie dumm ist es, mit einem Talisman umherzulaufen. Und das kann man nicht anders nennen. Und interessant in unserer so aufgeklärten Welt, es gibt so viele Leute, die handeln einfach dumm. Damit machen wir nicht die Leute schlecht, sondern zeigen klar, wie unwirklich das doch ist, wie haltlos Der Mensch ist heute bereit, an so vielen Unfug zu glauben, und den lebendigen Gott verwirft man. Interessant, was bei diesen dann geschah. Also stundenlang, sie tanzten um den Altar herum, riefen laut, Baal, erhöre uns. Und nun, was machten sie? Sie begannen sich zu ritzen, mit Messern, mit Spießen, bis Blut herabfloss. Und dann kamen sie noch in Verzückung. Sie kamen in einen Trancezustand hinein. Das sind Kennzeichen, die auch zu diesem Baal und Aschera-Kult gehörten. Sie begannen sich selber Schmerzen zuzufügen, im Gedanken daran, Baal würde dann erhören. Es gibt auch heute Christen, die fügen sich selber Schmerzen zu und meinen dadurch, Gott würde sie besser erhören. Gott würde für sie was tun dann. Wir müssen nicht uns selber Schmerzen zufügen, sondern sollen auf den schauen, der all unsere Schmerzen getragen hat. Jesus Christus wurden die Schmerzen zugefügt. Und in seinen Wunden sind wir geheilt. Und weil er alle unsere Schmerzen erlitten hat, brauchen wir keine Schmerzen mehr zu haben, um Gottes Gnade oder Gunst zu erlangen. Weil er das vollkommene Opfer vollbracht hat, müssen wir nicht mehr Opfer bringen, wie es damals zur Zeit des Alten Testamentes noch nötig war, vorausschauend und im Blick auf den kommenden Messias. Er hat eine vollkommene Erlösung vollbracht. Also, wenn man meint, man müsse selber was tun, selber eben zum Beispiel sich kasteien und so weiter, um so Gebetserhörungen zu erlangen, dann vertrauen wir damit nicht auf die Hilfe Gottes. Dann vertrauen wir nicht auf seine Größe und Gnade und auf den vollkommenen Sieg Jesu Christi. Ritzen, mit Spießen, mit Messern und so weiter. Das erst recht ist nicht richtig und gut. Und auch die Verzückung, nur ein Trancezustand, ist kein Zeichen dafür, dass da dann plötzlich Gott wirkt. Im Gegenteil. Die Leute kamen hier in Verzückung. Sie waren so in Trance, aber das war nicht ein Zeichen von Gottes Geist, von Gottes Hilfe, von Gottes Wirken. Im Gegenteil. Wie wichtig ist es auch hier, dass wir auf den Herrn und sein Wort bauen. Wichtig auch hier, dass wir uns auf ihn ganz verlassen. Und da kam Elia.
So gestalten, wie er es bei sich geplant. Wunderbar kann er entfalten, was kein Sterblicher geahnt. Gott kann herrlich das vollenden, was noch liegt im tiefsten Leid, weil in seinen Retterhänden alles reift zu Herrlichkeit. Gott kann herrlich das vollenden, was noch liegt im tiefsten Leid, weil in seinen Retterhänden alles reift zu Herrlichkeit.
Gott vermag dahin zu geben, alles, dass es sich verirrt, das zu größerem, schönerem Leben er es dann verklären wird.
Gott kann aus dem Fluch des Bösen, dem das Weltenall verfiel, durch den Sohn Liebe lösen für sein höchstes Gnadenziel. Gott kann herrlich das vollenden, was noch liegt im tiefsten Leid, weil in seinen Retterhänden alles reift zur Herrlichkeit. Gott kann herrlich das vollenden, was noch liegt im tiefsten Leid, weil in seinen Retterhänden alles reift zur Herrlichkeit.
Weiß wiederherzustellen, zu erstatten überreich, das durch tausend Segensquellen alles wird ihm selber gleich.
Gott kann wunderbarlich heilen, was unheilbar uns erscheint. Schätze weiß er auszuteilen, wo die Armut bitter weint. Gott kann herrlich das vollenden, was noch liegt im tiefsten Leid, weil in seinen Retterhänden alles reift zur Herrlichkeit. Gott kann das vollenden, was noch liegt im tiefsten Leid, weil in seinen Retterhänden alles reift zur Herrlichkeit.
Elia, er brauchte keine Messer, um sich zu ritzen oder Spieße. Er geriet auch nicht in Trance. Was tat er? Er rief das Volk und richtete zuerst den Altar des Herrn wieder auf, der zerbrochen war. Und zwar mit 12 Steinen, sinnbildlich für die 12 Stämme Israels. Was tat er? Er stützte sich auf den Herrn und sein Wort, auf seinen Bund, auf seine Verheißungen. Deshalb der Altar, deshalb die 12 Steine. Wichtig für uns, wenn wir einen Neuanfang machen wollen, für uns selber, aber auch Menschen diesen Neuanfang bringen wollen, richten wir uns selber, richten wir die Menschen aus auf Gottes Wort. Richten wir die Menschen aus auf das sichere Fundament. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Stützen wir uns auf den vollkommenen Sieg, den Jesus am Kreuz vollbracht hat. Stützen wir uns auf seinen Bund und das Blut seines Bundes. Wie Elia dies hier vorausschauend tat. Und er baute von den Steinen einen Altar im Namen des Herrn. Er baute den Altar im Namen des Herrn, nicht in seinem eigenen Namen. Er versuchte nicht, sich selber ein Denkmal zu setzen. Er versuchte nicht, sich selber groß zu machen. Und hat nicht auf irgendeinen Stein, den er vorne hingelegt hat, noch geschrieben, Elia, damit alle sehen, er ist es, der das gemacht hat. Es ist sein Name, sein Stein. Nein, er hat sich auf den Namen des Herrn gestützt und im Namen des Herrn gebaut. Ein ganz wichtiger Punkt. Handeln wir in unserem eigenen Namen oder tragen wir auch hier das Kennzeichen des Menschen, der in der Vollmacht Gottes handelt und handeln im Namen des Herrn? Suchen wir eigene Ehre oder geben wir dem Herrn und seinem Namen die Ehre? Dem Namen, der über allen Namen steht, steht er auch in unserem Leben an erster Stelle. Und bauen wir in unserem Leben, bauen wir für Menschen, mit denen wir in Kontakt sind, bauen wir im Namen des Herrn oder in unserem eigenen Namen. Elia konnte nur den Sieg Gottes erleben und diese mächtige Gebetserhörung erleben, weil er im Namen des Herrn baute. Wenn wir eigene Wege gehen, zu eigener Ehre, nach eigenem Wunsch, in eigenem Namen bauen, dann kann der Herr kein Gelingen schenken. Wichtig ist es, dass wir im Namen des Herrn bauen, so wie er es möchte. Und er wollte keinen Zweifel daran lassen, dass Gott, der Herr, derjenige ist, der wirkt. Er wollte nicht, dass irgendjemand dann mal sagen könnte, ja, vielleicht war das Holz halt etwas trocken und hat sich selber entzündet. Sondern er hatte dann sogar einen Graben ausheben lassen. Wir haben die Geschichte gelesen. Es wurde Wasser über den Altar gegossen, bis das Wasser den Graben ausfüllte. Also das Holz war nass. Haben Sie schon mal im Wald zum Beispiel an einem schönen Tag ein Feuer zu machen versucht? Mit nassem Holz oder feuchtem Holz. Das geht nicht besonders gut. Für ein Feuer braucht man trockenes Holz. Feuchtes Holz und erst recht nasses Holz, das brennt nicht. Oder nur ganz schwer. Elia wollte keinen Zweifel lassen, dass es der Herr ist, der eingreift.
Herr, unser Herrscher, wie herrlich dein Name in allen Landen, Halleluja.
Du den Mann lobt im Himmel,
wie herrlich dein Name, du den Mann lobt im Himmel. Herr, unser Herrscher, wie herrlich dein Name in allen Landen, Halleluja. Halleluja.
Du den Mann lobt im
Himmel, wie herrlich dein Name, du den Mann lobt im Himmel. Herr, unser Herrscher, wie herrlich dein Name in allen Landen, Halleluja.
Und als die Zeit war zum Speisopfer, da trat Elia herzu und sprach, Herr Gott Abrahams, Isaaks und Israels, lass heute kund werden, dass du Gott in Israel bist und ich dein Knecht und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Erhöre mich, Herr, erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du Herr Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Wir wollen das Gebet von Elia, wir könnten noch lange über diesen Text miteinander sprechen, wir verkürzen ein wenig und wollen das Gebet von Elia in wenigen Punkten zusammenfassen. Zuallererst Elia, er rief den Namen des Herrn an. Gott Abrahams, Isaaks und Israels, der Gott des Bundes. Er rief den Gott des Bundes an und stützte sich auf die Verheißungen, die Abraham, Isaak und Jakob gegeben waren. Wichtig, wenn wir beten, dass wir uns auf den Gott des Bundes verlassen, auf den Bund uns stützen, der uns in Jesus Christus geschenkt ist. Er hat einen neuen Bund mit uns geschlossen, durch sein Blut. Stützen wir uns auf den Herrn und seinen Sieg,
auf seinen Bund, auf die Tatsache, dass wir mit ihm verbunden sein dürfen, auf die Tatsache, dass er zu seinem Wort steht, zu seinen Verheißungen. Er sagt, lass kund werden, dass ich dein Knecht bin und dass ich das alles nach deinem Wort getan habe. Und zuallererst, dass du Gott in Israel bist. Also, dass du Gott bist, dass ich dein Knecht bin und dass ich nach deinem Auftrag gehandelt habe. Das war sein Anliegen. Er wollte, dass bekannt wird, der Herr ist Gott. Und er wollte nicht selber groß rauskommen, aber dass klar wird, ich handle nicht aus mir selber, sondern in deinem Auftrag. Und dass er auf das Wort Gottes ausgerichtet war. Wichtig ist das auch unser Anliegen, auch in unseren Gebeten. Ist unser Anliegen, dass bekannt wird, dass der Name des Herrn groß ist. Dass Jesus Christus als König und Herr proklamiert wird. Ist unser Anliegen, dass wir als seine Knechte und Mägde ihm ergeben leben. Ist unser Anliegen, dass wir uns ganz auf sein Wort stützen. Erhöre mich, damit dies Volk erkennt, dass du der Herr, der Gott bist und ihr Herz wieder zu dir kehrst. Er tat Fürbitte. Er bat den Herrn um Erhörung, nicht, dass die Leute erkennen, wie ein großer Prophet ich bin, sondern damit die Leute zu dir finden, damit du ihr Herz zu dir kehrst, damit sie dich erkennen. Ist unser Gebetsanliegen, auch wenn wir Fürbitte tun füreinander, ist unser Anliegen, dass der Mensch, für den wir beten, näher zu Jesus kommt oder Jesus überhaupt erst findet? Oder ist unser Anliegen, dass der Mensch erkennt, dass ich recht habe? Ist unser Anliegen, dass der Mensch erkennt, wie gut ich es doch meine? Oder ist unser Anliegen, dass dieser Mensch wirklich näher zu Jesus kommt? Das prägt unsere Art der Fürbitte. Und auf solches Gebet antwortet der Herr, dass wir in Demut im Auftrag Gottes gestützt auf sein Wort und in seinem Namen tun. Da fiel das Feuer des Herrn. Und wir sehen die Reaktion, das Volk fiel auf sein Angesicht und bezeugte, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott. Nun ging es weiter. Elia handelte und ließ nun nicht einen falschen Humanismus walten oder eine falsche Barmherzigkeit, sondern der Herr ist gnädig und barmherzig, ja, aber ist auch heilig und gerecht. Und es gibt auch ein zu spät. Für die Baal- und Aschera-Priester war es zu spät. Sie konnten nicht mehr umkehren. Es war zu spät. Sie wurden gerichtet. Deshalb, heute, wenn wir Gottes Stimme hören, sollen wir unser Herz nicht verstocken, sondern uns für ihn entscheiden. Ganz und entschieden mit ihm gehen. Und es ist wichtig, dieses zu spät auch zu verkündigen. Dass die Menschen sich bewusst sind. Heute haben wir die Möglichkeit, uns für Jesus zu entscheiden, aber es gibt ein zu spät. Es kommen nicht einfach alle in den Himmel. Es ist nicht am Schluss schon alles irgendwie gut, sondern es ist dem Menschen gesetzt, einmal zu sterben und danach das Gericht.
Gib Jesus dein Leben, gib Jesus dein Herz, die weltlichen bleibendes Glück. Vergänglichkeit steht über ihrem Geschick. Willst du eines ewigen Glückes dich freuen, so musst du dein Herz dem Heilande weihen. Nur er kann kann dir geben Vergebung und Ruhm. Und erst noch die Freuden des Himmels dazu. Auch du bist bestimmt für das himmlische Haus, das geht über menschliches Denken hinaus. Die Sünde, sie raubt dir das herrlichste Gut. Bist du nicht gedeckt durch des Heilandes Blut? Drum gib ihm doch endlich, was längst wäre sein, dein Herz und dein Leben und dich ihm allein.
Wir machen einen kurzen Abstecher zum Schluss auf ein zweites Gebet von Elia. Nämlich, vorher vollmächtig betete Elia, wir haben den Wortlaut des Gebetes, und auf dieses eine Gebet hin ließ der Herr Feuer vom Himmel herabkommen. Und nun das mit dem Regen. Wie häufig musste der Diener von Elia hingehen, bis eine Wolke aufstieg? 7-mal. Da hat es nicht mehr so gut funktioniert mit dem Beten. Hä? Vorher beim ersten Mal hat es geklappt und jetzt 7-mal. Vorher konnte er vollmächtig stehend vor den Leuten beten. Und nun, Elia bückte sich zur Erde und hielt sein Haupt zwischen seine Knie. Wir können uns vorstellen, wie das war. Hä? Er war auf den Knien und sein Haupt zwischen seinen Knien. Sehr gebückt, sehr demütig. Und 7-mal. Was will uns das sagen? Es ist falsch, wenn wir einfach ein Schema X haben und meinen, es muss immer so funktionieren. Sondern im Auftrag Gottes leben, unter der Leitung des Heiligen Geistes stehen, in der Kraft Jesu Christi vorwärts gehen, bedeutet, dass wir uns auch in der Art des Gebetes und im Beten von ihm leiten lassen. Es war derselbe Gott, der auf das erste Mal auf das Gebet von Elia reagiert hat, derselbe Gott, der den Elia nachher 7-mal beten ließ und hinschicken, den Diener. Warum? Weil der Herr Gott ist, weil er über allem steht. Und stellen wir uns vor, wenn wir einfach das Schema X haben, das können wir anwenden in jeder Situation, wir wissen, das müssen wir hervornehmen, dieses Konzept des Gebetes oder jenes Konzept des Lebens, und dann funktioniert's. Dann brauchen wir den Herrn gar nicht mehr. Dann können wir uns auf unsere Logik, auf unsere Erfahrung, auf unsere Gedanken verlassen und es funktioniert. Wir sollen uns nicht auf irgendwelche, auch nicht Gebetskonzepte verlassen, sondern auf den Herrn verlassen, der über allem steht. Und ob jetzt Elia vor der großen Volksmenge stand oder dann seinen Kopf zwischen die Knie hielt und so betete, er war demütig und er verließ sich ganz auf den Herrn. Demütig sein und sich ganz auf den Herrn verlassen, ihm ganz nachfolgen. Der Herr führt unterschiedlich. Der Herr führt uns im Laufe unseres Lebens unterschiedlich, in unterschiedlichen Situationen, und er führt auch jeden von uns anders. Wir können nicht sagen, das Leben jedes Menschen muss einfach so und so sein. Die einen haben größere Herausforderungen bei dem, andere haben in diesen Bereichen ein leichtes Leben und andere haben in jenen Bereichen schwer zu leiden. Unsere Herausforderungen sind unterschiedlich, aber wir haben den einen Gott. Wir haben den gleichen Herrn, der uns allen sagt, dass er uns liebt, dass er uns beisteht und hilft, dass er die Hoffnung der Herrlichkeit ist für uns, dass wir durch ihn einen Platz im Himmel haben, wenn wir ihm unser Leben ganz übergeben haben. Und dass er uns den Sieg gibt. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Haben wir diesen Sieg wirklich ganz angenommen oder hinken wir noch auf beiden Seiten? Wenn uns bewusst ist, dass wir in diesem oder jenem Lebensbereich noch hinken, dann lasst uns heute, wie wir das beim Volk gesehen haben, heute uns klar und entschieden auf Jesus Christus ausrichten und ihm unser Leben ganz weihen. Und wenn wir das tun, lasst uns in der Gesinnung und in der Einstellung, wie uns das von Elia gezeigt wird, vorwärts gehen. Klar und sachlich, entschieden und eindeutig. Nicht auf uns selber gestützt, sondern im Namen des Herrn, auf den Herrn schauend, auf sein Wort, auf seinen Bund, seine Verheißungen. Mit dem einen Ziel, nicht dass unser Name groß wird, sondern dass der Herr groß wird und sein Name überall verkündigt wird. Menschen ihr Leben ihm übergeben und erkennen, der Herr ist Gott, der Herr ist Gott.
Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Ich bin entschieden zu folgen, Jesus. Niemals zurück, niemals zurück. Wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Wenn niemand mit mir geht, doch will ich folgen. Niemals zurück, niemals zurück. Die Welt liegt hinter mir, das Kreuz steht vor mir. Das Kreuz steht vor mir. Niemals zurück, niemals zurück, niemals zurück, niemals zurück.
Der Herr kann uns unterschiedlich führen. Auch unsere Gebete unterschiedlich erhören. Einmal, vielleicht siebenmal braucht es, vielleicht noch viel mehr. Vielleicht erleben wir ein mächtiges Eingreifen Gottes wie Elia auf dem Karmel. Vielleicht finden wir uns plötzlich in einer Situation wieder wie Elia nachher in der Wüste, am Boden. Aber der Herr ist treu. Er liebt uns. Er trägt uns durch. Er lässt uns nicht fallen. Im Gegenteil, er hilft uns und führt uns zum Ziel. Darum, es lohnt sich, ihm zu vertrauen, ganz zu vertrauen und mit ungeteiltem Herzen bei ihm zu sein. Nicht auf beiden Seiten zu hinken, sondern eindeutig, klar und entschieden zu sagen, ja, ich bin entschieden, Jesus zu folgen. Mein Leben gehört ihm. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen für den vollkommenen Sieg, den du am Kreuz vollbracht hast. Wir danken dir, dass wir dir nachfolgen dürfen und dass du uns Schritt für Schritt vorwärts bringst. Ob es durch Unebenheiten und schwierige Wege geht oder ob es durch einfachere Zeiten geht, du bist da und trägst uns durch und hilfst uns. Und wir wollen dir und deinem Namen alle Ehre geben. Bitte schenk, dass niemand von uns auf beiden Seiten hinkt, sondern wir alle klar und entschieden sind, uns ganz für dich entscheiden. Und wo es noch Bereiche im Leben gibt, wo wir vielleicht hinkend sind oder unklar, wo unsere Nachfolge verschwommen ist, deck das auf und schenk uns die Klarheit und Entschiedenheit, dass wir uns ganz auf dich, auf deine Barmherzigkeit und Gnade stützen und dich als Herrn als König bezeugen und wirklich alleinigen Herrn in unserem Leben sein lassen. Danke, Herr, dass du uns auch ausrüstest für den Alltag, uns die Kraft schenkst, dass wir nicht selber aus eigener Kraft etwas bewirken müssen, sondern dass wir auf deine Kraft bauen dürfen und in deinem Sieg den Sieg haben. Ich bitte dich auch für alle, die in Schwierigkeiten und Nöten sind oder wo es Lebensbereiche gibt, wo sie sich dringend nach deinem Sieg sehnen. Bitte offenbare du deine Macht und Kraft. Wirke du, schenke deinen Sieg und lass jeden Einzelnen deine Fülle, die Fülle des Lebens, die Fülle des Friedens, der Freude, der Kraft gerade jetzt erleben. Danke für deine Liebe, danke für dein Nahesein und danke, dass du uns zum Ziel bringst. Amen.
Hilf mir, die Sünde.